Dein Leben im Spiegel der Ewigkeit. Darum wird es heute gehen. Worauf kann man sich eigentlich verlassen? Gibt es etwas im Leben, das ganz sicher ist? Eines von den wenigen Dingen, die im Leben ganz sicher sind, ist, dass wir sterben müssen. Der Tod. Alle Menschen müssen sterben. Das ist ein Auftakt für eine Predigt, ja? Wir Christen sollten ja damit einigermaßen zurechtkommen können. Aber auch wir tun uns schwer und schieben den Tod oft zur Seite. Und ich denke, so geht es vielen Menschen, besonders natürlich auch denen, die nicht an Gott glauben. Der Tod passt nicht in unser modernes und materialistisches Lebenskonzept, das so viel vom Leben erwartet, ja, das eigentlich alles vom Leben erwartet. Insofern drücken wir den Tod beiseite und verdrängen die Begrenztheit unseres irdischen Lebens. In der Bibel können wir aber nachlesen, dass das die falsche Strategie ist. Die Bibel lehrt eigentlich genau das Gegenteil. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, sollen wir aufschauen. Und es heißt dort im Psalm 90, Vers 12, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist so ein anderes Programm, als wir gewohnt sind zu denken. Das, was wir verdrängen, was uns Angst macht, gerade das, dieses Thema soll ausgerechnet das Thema sein, das uns klug macht. Und genau so ist es. Um was geht es? Ihr habt euch sicher schon gefragt, was es mit diesem Seil auf sich hat. Und ich kann euch sagen, das ist echt lang. Das verschwindet da hinten irgendwo und das andere Ende ist überhaupt nicht zu sehen. Dieses Seil so ist eine Art Zeitstrahl. Und dieser Zeitstrahl ist hier unten markiert mit diesem kleinen Stück von, weiß ich nicht, 30 Zentimeter. Und das ist so ein Symbol für unsere durchschnittlich 80 Jahre, die wir vielleicht auf diesem Erdenball verbringen dürfen. Frauen ein bisschen länger. Wobei, je mehr die Frauen auch in die Domänen der Männer eindringen, wird es auch ein bisschen knapper. Aber im Prinzip sagen wir mal so durchschnittlich 80 Jahre. Und das lange Ende hier, also das jetzt gar kein Ende findet, das ist klar, steht für die Ewigkeit. Das, was danach kommt, das ist jedenfalls die Perspektive des Glaubens. Und warum haben wir diese Perspektive und warum sprechen wir heute auch von diesem Ende? Weil wir glauben, dass jemand diese Schwelle des Todes überschritten hat und aus der Ewigkeit in diese Zeit gekommen ist, nämlich Jesus Christus. Und in Jesus Christus, dem gekreuzigten und gestorbenen und auferstandenen Herrn, ist der ewige Gott aus der Ewigkeit in diese Zeit hineingekommen. Und deshalb, nur deshalb, haben wir auch diesen Blick auf dieses lange Ende. Und darum soll es eben auch heute gehen. Wir denken und planen eigentlich überwiegend und nur im Blick auf dieses Stückchen hier. Also, wenn ich ein Leben lang hier gearbeitet habe, so bis dahin, dann kann ich hier in den letzten 5 Zentimetern mein Leben nochmal so richtig genießen. Dann kann ich meine Lebensversicherung mir auszahlen lassen. Dann kann ich einen Dauercampingplatz in Kroatien auf dem Campingplatz beziehen und mit meinem Wohnmobil durch die Gegend fahren. Wir planen alles hier minutiös und auf Ursache und Wirkung versuchen vorauszusagen. Und ich glaube, der Druck wird auch immer größer, auch gerade in unserer Zeit, immer mehr auch in diese Zeit hineinzupacken, weil ja eben auch alles hier geschehen muss. Aber wir lassen völlig außer Acht, was unser Leben in dieser kurzen Zeit für Auswirkungen auf diese Ewigkeit hat. Auf diese lange Zeit. Und heute möchte ich mit euch die Ewigkeitsperspektive einnehmen. Und dafür möchte ich mit euch in das Wort Gottes, die Bibel, hineinschauen. Ich habe ja schon daraus zitiert, aus Psalm 90, Vers 12. Und das Wort Gottes ist für uns der Spiegel der Ewigkeit. Dass es dieses Buch überhaupt gibt und für uns so eine Funktion haben kann, liegt natürlich auch daran, dass Jesus Christus die Mitte der Bibel ist. Es geht in ihm, das möchte ich behaupten, von der ersten Seite, von der Schöpfung bis zur Offenbarung am Schluss, immer um Jesus Christus. Das merkt man, wenn man sich vertieft in dieses Buch. Und dass in ihm Gott in diese Welt gekommen ist und tatsächlich alles, was uns so bedrückt und bedroht und was wir gerne wegschieben möchten, uns erlöst hat. Er ist der Sieger. So ein Spiegel, das ist eine spannende Sache. Wenn ich mich so davor stelle, dann kann ich mich betrachten. Ich sehe auch noch ein paar andere. Aber wenn man so genau hinguckt, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Wenn man zum ersten Mal in so einen Spiegel schaut, vielleicht in seinem Leben, dann weiß man gar nicht, was das ist. Also wenn man noch ganz klein ist. Wir hatten einen Wellensittich früher in meiner Kindheit, der nur einen. Ne? Und dann haben wir einen Spiegel reingehängt und er war total glücklich. Weil er dachte, ah, ich habe jetzt mal noch jemanden hier dabei. Ich weiß nicht, ob er jetzt gedacht hat, seine Freundin oder sein Freund. Jedenfalls hatten die mächtig Spaß. Und er war immer kommunikativ und hat sich unterhalten. Er hat gedacht, das ist ein Gegenüber. Wenn wir in den Spiegel schauen, lernen wir mit der Zeit, ja, das bin ich. Aber man muss ein bisschen umdenken. Die rechte Seite, da ist ja eigentlich meine linke Seite. Und die linke Seite ist eigentlich meine rechte Seite. Und mit den Ohren ist es das Gleiche. Es gibt übrigens Leute, die kennen sich gut aus. Wenn sie einen zweiten Spiegel haben, können sie den so hinter sich halten. Oder am Spiegelschrank können sich die Haare schneiden. Aber das muss man dann auch wirklich können, ne? Man merkt, man muss dann auch umdenken. Man muss lernen, diesen Spiegel richtig zu interpretieren. Und so ähnlich ist es eigentlich auch mit dem Wort Gottes. Wir müssen einfach erkennen, welche Perspektive es uns gibt. Und es holt Dinge nach vorne und in eine andere Richtung, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Es holt die Ewigkeit nach vorne. Es spiegelt uns unser Leben aus einer ganz anderen Perspektive. Und darum geht es. Die Bibel sagt, dass in Jesus Christus Gott Mensch geworden ist und als Mensch hat Jesus auch gepredigt. Und seine erste Predigt, da hat er sich, weiß ich nicht, wie lange er sich darauf vorbereitet hat, die war auf jeden Fall viel kürzer als meine erste Predigt, die ich mal gehalten habe vor vielen Jahren. Und finden wir in Matthäus 4, Vers 17 und da heißt es einfach, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Punkt. Da kann man ganz viel Zeit wieder reinholen. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und damit hat er das Thema angeschnitten, das eigentlich seine ganze Verkündigung hindurch im Zentrum stand, nämlich das Reich Gottes. Und das Reich Gottes umschreibt diesen großen, unendlichen Bereich, dass Gott König ist und dass dieser König in Jesus Christus aus dieser unendlichen Zeit über die Schwelle des Todes hinüber auch in diesen Raum unseres zeitlich begrenzten Lebens hineingekommen ist und eingebrochen ist und überwunden hat, weil er uns liebt. Das Reich Gottes war das wichtigste Thema im Leben Jesu. Und sogar nach seiner Auferstehung lesen wir in der Apostelgeschichte, also er war gestorben und auferstanden und war nochmal 40 Tage bei seinen Jüngern. Und wie heißt es dann in der Apostelgeschichte? Er redete und lehrte sie über das Reich Gottes. Also, dass Gott König ist und dass es dieses Königreich Gottes gibt, das viel größer ist als diese begrenzte Zeit und das über diese Zeit in sich sozusagen verschluckt. Und die Botschaft, die er damit verbunden hat und die wir in der Bibel lesen, ist, dass wir mitten in dieser Welt, wenn wir in diesem Abschnitt leben, wie wir es ja alle tun, also wo es Tod gibt, Leid, Ungerechtigkeit, Endlichkeit, dass wir aber jetzt schon durch Jesus Christus innerlich in diesem großen, unendlichen Reich leben können. Dass es heute möglich ist, schon Teil und Bürger dieses Reiches zu sein und damit nicht mehr begrenzt zu sein auf dieses kleine, enge Leben. Das ist schon eine ganz andere Perspektive. Wie geschieht das? Es geschieht, wenn wir Jesus Christus Vertrauen schenken, der als König in diese Welt gekommen ist und ihn als König in unser Leben aufnehmen und ihn annehmen. Das ist der entscheidende Schritt, weil jedes Königreich lebt ja davon, dass ein König darüber gesetzt ist. Und die Bürger wird man, wenn man diesen König anerkennt. Und genau das ist der Schritt. Und das bewirkt eine ganz andere Lebenseinstellung. Im Hebräerbrief lesen wir, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern Jesus Christus. Und da heißt es dann in Hebräer 2, Vers 15, dass Jesus kam, um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren. Das ist ein Wort, das ich so unglaublich klasse finde. Es fordert mich natürlich heraus, weil kreatürlich diese Angst vor dem Tod und vor dieser Endlichkeit ja in jedem von uns auch angelegt ist. Es gibt so einen Klassiker der Tiefenpsychologie, Fritz Riemann, der hat einmal Grundformen der Angst dieses Buch geschrieben und sagt, dass jeder Mensch, egal welcher Persönlichkeitstyp er ist, irgendwo im Hintergrund immer so ein bisschen so eine Angst vor dem Tod hat. Bei dem einen ist es, wenn einem anderen zu nahe kommen, weil dann seine Freiheit eingeschränkt ist. Bei dem anderen ist es vielleicht, wenn er nicht mehr verbunden ist mit anderen. Und so hat vieles eine Wurzel aus dieser Sicht in der Angst vor dem Tod. Aber die gute Nachricht ist, des Evangeliums, wenn wir in den Spiegel des Wortes Gottes schauen und der Ewigkeit, dass uns diese Nachricht kommt, ja, ich brauche nicht mehr aus dieser Angst heraus leben, sondern aus der Befreiung und Freisetzung. Jesus Christus setzt uns frei. Er weckt Hoffnung in uns, er schenkt uns eine neue Perspektive. Und das verändert unser ganzes Leben. Und ich muss wirklich sagen, als ich zum Glauben gekommen bin an Jesus Christus, ist die Sonne aufgegangen. Ich war voll von Ängsten als junger Kerl. Und das war so ein wichtiger Punkt, dass ich gemerkt habe, Jesus ist größer als diese Zeit und alles, was mir so Furcht machen will. Und er lässt die Sonne aufgehen. Das heißt nicht, dass ich völlig furchtlos geworden bin oder ohne Angst. Das wird wohl nie der Fall sein in dieser Welt. Aber ich habe gemerkt, die Kraft dieser Angst und der Furcht ist grundsätzlich besiegt. Und es geht mit Jesus in die Zukunft. Und er ist der Sieger. Er hat das letzte Wort. Das ist schon eine wirklich befreiende Botschaft. Allerdings, und das ist wichtig, wenn wir sagen, dass wir in dieser Zeit schon mit Jesus leben und er unser König ist, wir ihn aufnehmen als Herrn und das ist wirklich eine Wende. Und vielleicht für jemanden, der das heute zum ersten Mal hört und denkt, das ist ja wirklich sehr befremdlich, ich habe noch nie von so einem König gehört, das ist die Botschaft, es gibt einen Gott, er ist in Jesus Christus Mensch geworden, er hat unsere Schuld auf sich genommen, er ist auferstanden, er ist heute mitten unter uns und er will dich und mich in sein ewiges Reich bringen, freisetzen von den Mächten, die uns so einengen und uns Ewigkeitsperspektive geben. Das heißt, du kannst heute jetzt so einen Wendepunkt haben, ihn als König annehmen. Aber das ist auch wichtig, in einem Königreich, da gibt es auch Gesetze. Es gibt Regeln. Wir wissen, es gibt auch Naturgesetze. Also es gibt zum Beispiel das Gesetz der Erdanziehung, der Gravitation. Ich kann natürlich sagen, boah, ich bin leicht wie eine Schmetterling, gehe hier aufs Dach und springe runter und will losfliegen, aber das wird wahrscheinlich nicht klappen. Und die Schwerkraft wird mich nach unten ziehen und das werde ich auch nicht machen. Aber wenn man diese Gesetze bricht, dann brechen sie uns. Das ist tatsächlich auch so eine herbe Seite dieser Sache. Und so ist es auch, es gibt auch in diesem Gesetz, in diesem Reich Gottes, gibt es Gebote und Regeln. So hat Jesus zum Beispiel gesagt, dass wir unter allen Umständen vergeben sollen, dass wir uns versöhnen sollen. Wir beten sogar im Vater unser, Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Das beten wir sozusagen jeden Tag, wenn wir das Vater unser beten. Und wenn wir das nicht tun, und das tun wir leider doch manchmal oder oft, dann denken wir, warum geht es uns eigentlich so schlecht? Warum fühlen wir uns so unwohl? Warum ist so eine Bedrückung in unserem eigenen Herzen? Warum geht es nicht voran? Das nur als kleines Beispiel. Aber wenn wir es beachten, wenn wir uns vergeben lassen und anderen vergeben, dann merken wir, dass die Sonne aufgeht. Dass das Licht Gottes und der Auferstehung hineinkommt in diese Welt. Und so ist es mit den Regeln des Reiches Gottes. Ich habe in Vorbereitung auf diese Predigt mal ein bisschen rumgehört und auch andere Prediger gehört, auch Tobias Teichen vom ICF München, finde ich immer sehr cool. Und der hat davon berichtet, dass sein Vater vor kurzem verstorben ist und dass er ihn begleitet hat bis in den Tod hinein. Das war sehr bewegend. Er hat sehr offen darüber gesprochen, deshalb kann ich das ja hier auch aufgreifen. Und seine Eltern haben sich auf dem Sterbebett nochmal gegenseitig vergeben. Also seine Mutter kam dazu und haben einfach sich gegenseitig nochmal Vergebung zugesprochen. Und das ist die gute Nachricht. Das ist wirklich so toll und so wunderbar und Himmel auf Erden. Die vielleicht herbe Nachricht dabei ist, dass sie gesagt haben, hätten wir das doch Jahrzehnte früher schon gemacht. Und das ist so dieser andere Teil, wo man sagt, warum warten wir so lange? Warum machen wir es nicht schon früher? In der Bibel heißt es, heute ist der Tag des Heils. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jetzt ist der Augenblick, diese Freiheit auch hereinzulassen. Das hat mich angerührt und deshalb wollte ich auch das mit euch teilen. Ja, wenn wir in ein anderes Land umziehen, und das ist ja so ähnlich, wie wenn wir ins Reich Gottes hineinkommen, dann gibt es natürlich eine andere Kultur in diesem Reich. Also ich würde sagen, die Kultur des Reiches Gottes. Wenn ich nach Großbritannien umziehe, und da muss ich mich dran gewöhnen, dass die Autos links fahren. Also wenn ich jetzt rechts fahre, immer weiter, dann gibt es irgendwann einen Crash. Und ich glaube, man muss auch lernen, sich in der Reihe ordentlich anzustellen. Also nicht irgendwie immer so rumdrängeln, da kriegt man dann auch richtig Ärger. Und so gibt es viele andere Dinge, die wir lernen müssen, wenn wir in eine andere Kultur kommen. Und so ist es auch mit der Kultur des Reiches Gottes. Sie unterscheidet sich von dem, was hier so üblich geworden ist, an diesem Ende des Seils. Und darum soll es eben auch heute noch gehen, dass wir schauen, welchen Change brauchen wir hier eigentlich? Welche Veränderung? Und mal so die Frage, was sind so ganz wichtige Werte für die meisten oder für ganz viele Menschen in unserer Kultur hier, vielleicht im Rhein-Main-Gebiet oder in Deutschland und Westeuropa? Komisch, ne? Was sind so wichtige Dinge, die so, boah, das ist total wichtig? Also ich glaube, ganz viele denken, also Geld verdienen. Ne? Ich meine, Geld ist ja auch nicht unwichtig, aber Geld ist ein hoher Wert. Materielle Dinge, Geld, Besitz, genau. Ich finde, ein anderer Wert oder andere, ja, Wert kann man sagen, ist auch die Sexualität. Ein Riesenthema. Wir hatten ja vor kurzem ein Seminar über Mediensucht. Ich glaube, 25% des Umsatzes im Internet werden mit Pornografie etc. gemacht. Also Sexualität boomt. Ein Riesending. Ja, und ich denke, dazu passt auch, ich glaube, Bedeutung, Macht und Ansehen. Das ist auch tatsächlich ein wichtiger Wert, was Menschen wirklich bewegt, wofür sie bereit sind, viele Opfer zu bringen. Geld, Sex und Macht, sagt man. Und nun denkt man, das ist was völlig Neues. Aber ich muss euch was verraten, das war schon immer so. Und die frühe Kirche hat schon versucht, Antworten darauf zu finden. Und wir wissen, im Mönchtum hat man das ganz konkret gemacht und darauf hat man drei Regeln dagegen entwickelt. nämlich Armut, Keuschheit und Gehorsam. Jetzt denkt ihr, wo geht die Reise hin? Heute Morgen. Also ich will jetzt nicht Werbung fürs Kloster auf Zeit machen oder auf länger, aber es sind radikale Antworten, wo Menschen durch die Geschichte hindurch immer wieder gezeigt haben, dass man nicht unter der Herrschaft stehen muss von Geld, Sexualität und Macht oder anderen Dingen. Nun wollen wir ja lernen, wahrscheinlich die meisten von uns, wie wir mit diesen Dingen umgehen können, weil wir nicht darauf verzichten wollen. Wir wollen jetzt nicht verzichten auf materielle Dinge, auch nicht auf Sexualität, auch nicht auf Bedeutung. Aber wie können wir damit gut umgehen? Und das möchte ich nochmal versuchen durchzubuchstabieren. Und das eine Thema Geld. Und ich hoffe, ihr seid zufrieden mit diesen kurzen Antworten, die ich jetzt heute nur geben kann. Geld und materielle Dinge sollen immer Diener bleiben und nicht anfangen, uns zu beherrschen oder unseren Selbstwert zu bestimmen, so nach unserem Geldbeutel eben. Denn das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich bin schon mehrfach auf Intensivstationen gewesen und habe das selber auch mit eigenen Augen gesehen. Und ihr könnt glauben, dass das dann so unwichtig ist, dieses Thema. Und dann ist der Blick in den Spiegel der Ewigkeit wirklich eine Riesenhilfe, der viel zu sagen hat auch zu diesem Thema. Und der sagt eigentlich, hey, lass dich nicht beherrschen von Geld, aber mach es dir zunutze. Für gute Dinge. Gib zum Beispiel erstmal richtig ins Reich Gottes. Das ist der Gedanke des Zehnten, also 10% seines Einkommens erstmal wirklich für das Reich Gottes zu investieren. Für die Gemeinde, für Werke, für das, was Gott vorhat. Und dann öffne dein Herz und teile und investiere in Dinge, die Menschen Segen bringen. Und du darfst ruhig beten, Herr, segne mich, aber bete auch und lass mich ein Segen sein. So viel mal ganz kurz zum Thema Geld. Nun noch zum Thema Sexualität. Sexualität ist wichtig. Und manche vergessen, Gott hat Sex erfunden. Ohne ihn gäbe es uns alle nicht. Das ist die Tatsache. Und dennoch relativiert der Blick in den Spiegel der Ewigkeit die Bedeutung und die Gestalt der Sexualität, mit der wir heute einfach so viel zu tun haben. Im Spiegel der Ewigkeit sehen wir, dass Sexualität einfach einer starken Verbundenheit dienen soll von Mann und Frau in der Ehe. Das ist der Hauptzweck. Und da hat es seinen Platz und kann auch Quelle des Lebensglücks sein. Aber viele Menschen suchen Sexualität ohne diese Verbundenheit. Und sie merken, dass es ihren Hunger nicht stillt. Und dass es nicht glücklich macht. Und es ist so gut, in den Spiegel der Ewigkeit zu schauen und zu lernen, dass Gott möchte, dass wir wirklich glücklich werden. Aber dazu gehört es auch, dass wir lernen, nach seinen Geboten auch zu leben. Ja, Macht und Ansehen. Also Frankfurt ist nahe, München, London, große Städte. Und da spielt überall eine ganz große Rolle, welchen äußeren Eindruck wir machen. Das ist ganz entscheidend. Die Kleidung, Statussymbole, Auto, ein entsprechender Lebensstil. In der Rosenheimer Zeit, also in der letzten Gemeinde, hatten wir das Vorrecht, mit einem Ehepaar befreundet zu sein, die all das erreicht haben. Und zwar auf einem sehr hohen Level, die auch aus dem Hintergrund kam von ihren Familien, bedeutende Familien. Und die alles hatten, auch Macht und Ansehen, Partys, Geschäfte. Und sie kamen zum Glauben an Jesus Christus. Er war Anfang 50. Und das hat ihr Leben völlig verändert. Und es hat alles relativiert, die Bedeutung dieser materiellen Dinge. Und mit Mitte 50 hat er sich dann zur Ruhe gesetzt. Also er hat nicht alles jetzt den Armen geschenkt. Er konnte es sich auch leisten. Mitte 50 alle Geschäfte abgewickelt hier in Frankfurt und dann nach Oberbayern. Und dann haben sie einen Lehrdienst begonnen, der Seelsorge, der geistlichen Begleitung. Sie haben Schützlinge aufgenommen. Stellt euch mal vor, ein älteres Ehepaar jetzt schon hat so junge Leute aufgenommen, die so richtig schwierig sind und haben das zugelassen, dass es sie auch so herausfordert, so nah in ihrem engsten Lebensbereich. Und klar, sie waren jetzt nicht arm, aber sie haben einfach gelebt, fand ich. Normal. Und vor allen Dingen war immer deutlich, ihre Liebe gilt den Menschen. Sie haben sich dafür wirklich aufgeopfert und es war so, dass bis zum letzten Augenblick eigentlich Menschen aus ganz Deutschland, geistliche Leiter, bei ihnen angerufen haben, Rat und Hilfe haben wollten. Ich durfte sie beide beerdigen oder musste es. Und es ist bewegend, wenn dann bei solchen Beerdigungen Menschen am Grab stehen, die das alles bestätigen können, was ich auch heute gesagt habe. Die da stehen mit feuchten Augen, aber auch immer wieder lachend, weil sie wissen, hier sind Menschen, die haben gewusst, was wirklich wertvoll ist. Und sie wurden nicht beherrscht von Macht und Ansehen, aber sie konnten damit auch umgehen. Es war auch nicht so, dass sie es verloren haben. Aber sie konnten damit souverän umgehen. Das ist ein Riesenvorbild. Dann noch vielleicht zur Zeit. Ja, Zeit ist ja auch sowas. Ich habe so eine Uhr, ihr habt auch welche. Die Zeit verrinnt. Wie verbringen wir unsere Stunden und Tage? Heute haben wir ganz viele Möglichkeiten, uns zu zerstreuen. Netflix, Amazon Prime, Serien gucken. Vielleicht komme ich in den Himmel und sage, Herr, kennst du diese Serie? Oder ich habe 200.000 Stunden bei Netflix verbracht. Keine Ahnung, vielleicht kennt er sie. Also, wir können unsere Zeit vertüdeln. Meine Frau und ich haben oft gecampt. Wir sind eigentlich alte Camper, wir lieben das, möchten das auch wieder machen, vielleicht mal mit einem Wohnmobil. Aber wir haben beim Camping 3 Wochen im Jahr oder was wir so hatten, haben wir dann interessanterweise immer wieder dieselben Leute getroffen. Und da gab es also auch welche, die schon im Ruhestand waren. Und die haben wirklich, die sind von Griechenland nach Kroatien und dann weiter nach Italien, Spanien, Portugal und rund um die waren nur unterwegs. Ich meine, ein bisschen neidisch kann man da auch werden, ne? Aber irgendwo bin ich auch nachdenklich geworden, ist das der Sinn des Lebens? Jetzt so auf Dauer, so mal vielleicht, aber wirklich immer nur um sich selber zu kreisen. Unsere älteste Tochter ist ja mittlerweile verheiratet und der Gegenschwiegervater. Also mit dem habe ich mich gerade getroffen vor kurzem und der geht auch jetzt so langsam auf den Ruhestand zu. Und er ist total unruhig, weil er sagt, ich möchte nicht einfach hier so versauern in der schwäbischen Einöde, sondern ich möchte was bewegen. Und jetzt wird er mit seiner Frau zusammen nach New York reisen und dort ein Praktikum machen bei Bill Wilson. Vielleicht hat das der eine oder andere schon mal gehört, die seit Jahrzehnten eine beeindruckende Arbeit machen für Kinder in benachteiligten Vierteln. Es gibt hunderte von Bussen, die werden zusammengekarrt, die kriegen einfach Unterstützung und Support und es wird wirklich was für sie gemacht. Auch in Deutschland gibt es Arbeiten, die sich dafür engagieren und das will er machen und dann dafür brennt sein Herz und so möchte er sich einsetzen. Hey, das hat mich auch beeindruckt. Und da unsere Gesellschaft ja auch immer älter wird, ich glaube, es wäre wichtig, dass diese rüstigen Senioren sich nochmal richtig Gas geben. Noch ein Wort so zum Schluss, Beziehungen. Ich habe es jetzt gar nicht dabei, aber ich finde, der Spiegel der Gegenwart ist eigentlich unser Smartphone. Und das Selbstporträt, also das Porträt ist das Selfie. Und dann machen wir Selfies und verschicken. Das bin ich beim Chillen. Das bin ich im Urlaub in Kroatien. Das bin ich mit meinen Freunden. Das bin ich beim Predigen. Also ihr hört, das eigentlich ist die Hauptbotschaft immer, das bin ich. Und merkwürdig, dass trotz dieser gigantischen Selfie-Explosion, dieser Verbundenheit in der digitalen Welt, die sozialen Netzwerke explodieren ja, man ist ja ständig online, dass die Einsamkeit immer größer wird. In der analogen Welt, wo wir uns tatsächlich bewegen. Und wenn wir dann den Blick in den Spiegel der Ewigkeit richten, und das finde ich so cool, wenn ich mich richtig hinstelle, dann kann ich mich sogar richtig völlig ausblenden. Aber ich sehe euch und ganz ehrlich, ich finde den Anblick im Moment viel angenehmer. Also ich glaube, die meisten Leute gucken sich selber gar nicht so gerne an. Ne? Aber es ist so schön, euch zu sehen. Und das finde ich auch viel wichtiger, das bedeutet mir auch viel mehr. Ich will mich ja gar nicht ständig mehr in mich selber verlieben. Sondern es ist so gut, mit anderen verbunden zu sein. Und wisst ihr, das ist es. Das sagt die Bibel, dass diese Beziehungen nicht nur in dieser Zeit bleiben, sondern bis in die Ewigkeit reichen. Also Sexualität wird hier keine Rolle mehr spielen. Aber Beziehungen und Verbundenheit, wirkliche Liebe untereinander, das wird bleiben. Und das ist eine Investition in die Ewigkeit. Jesus wurde ja gefragt von einem reichen Jüngling, was ist eigentlich so das wichtigste Gebot? Und dann hat Jesus gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Und ebenso wichtig ist das zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da ist noch ein kleines drittes mit drin, ne? Du darfst dich auch selbst lieben. Wenn du nicht ständig nur vorm Spiegel stehst, sondern vielleicht so ab und zu mal reinschaust und da bin ich zusammen mit meinen Freunden, das ist schon auch gut. Ich darf auch mal ein Selfie schicken, glaube ich. Aber ja, ich habe inzwischen schon von vielen älteren Menschen bestätigt bekommen, am Ende zählt nur noch dass wir Frieden und Liebe in der Beziehung zu Gott, zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst auch haben. Dass wir versöhnt sind mit Gott, mit anderen Menschen und mit uns selbst. Das ist das Wichtigste. Ich habe für einen älteren Mann in unserer letzten Gemeinde, durfte ich zum 80-jährigen Predigt halten über 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe. Der wollte nur das hören. Beziehungen sind wichtig, Liebe ist wichtig. Und er hat auch, was weiß ich, mit allen möglichen Vorstandsvorsitzenden Tennis gespielt und große Werke geführt und war irgendwie, aber Liebe ist wichtig, hat er gesagt. Und dafür ist Jesus Christus aus der Ewigkeit in diese Zeit gekommen, um das auch heute schon zu ermöglichen und uns eine Ewigkeitsperspektive zu geben. Ohne Jesus gibt es diese Versöhnung und diesen offenen Himmel nicht, sagt die Bibel. Also das ist auch eine ernste Sache. Also es geht tatsächlich um dein und mein Leben. Es ist lebenswichtig und überlebenswichtig in Zeit und Ewigkeit. Ohne Jesus gibt es das nicht. Und wenn wir es in dieser Zeit ohne Jesus leben, dann werden wir, sagt die Bibel, ewig ohne ihn auskommen müssen. Und das ist die Hölle. Und das muss nicht so sein. Kein Mensch muss ohne ihn sein, weil Jesus jedem diese Tür öffnet, voller Liebe. Und es wäre zu schade um die Zeit, wenn wir auch noch bis zu unserem Sterbebett warten. Ich meine, da können wir es ja auch noch klar machen. Überhaupt, wenn wir überhaupt zu lange warten, lass es uns heute wirklich versöhnt leben, das ausgestreckte Hand Gottes annehmen. Jesus ist gekommen, um sein Reich mitten in dieser Welt aufzurichten. Und mit ihm beginnt das ewige Leben und der Himmel schon heute. Und das ist die gute Nachricht, Versöhnung. Und ich kann mich auch übrigens mit anderen schon versöhnen, wenn die mir noch sauer sind. Ne? Dass ich kann mich versöhnen durch Jesus Christus. Das geht. Da ist auf jeden Fall schon viel passiert. Ich möchte mit euch zusammen jetzt noch einen Text lesen oder vorlesen aus dem Heidelberger Katechismus, den ich auch schon mal hier angesprochen habe. Ich denke, er passt an diese Stelle ist die Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Wenn du willst, kannst du das mitsprechen im Herzen oder laut. Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und biete einfach an, dass wenn jemand möchte, er sich so mit diesem Gebet eins machen kann, dass es auch dein Gebet wird. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du aus der Ewigkeit in die Zeit gekommen bist als König, Herr, und dass du Versöhnung bewirkt hast am Kreuz von Golgatha. Herr, und danke, dass wir nicht mehr so unter Druck sein müssen, Herr, in dieser begrenzten Zeit, sondern dass du uns hineinstellst in die Ewigkeit, dass du uns den Horizont öffnest und dass wir in den Spiegel der Ewigkeit schauen können und unser Leben völlig neu interpretieren und sehen dürfen. Herr, es ist so gut, unter dir als dem König zu leben, und danke, dass du uns hineinführst in Versöhnung mit dir, mit anderen Menschen und auch mit uns selbst, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt auch durch die Reihen gehst und jedem die Hände auflegst. Und es sind vielleicht manche, die das zum ersten Mal hören, der ein oder andere, und der jetzt zaghaft seine Hand im übertragenen Sinne zu dir ausstreckt und in seinem Herzen betet: Ja, Herr, ich will auch, dass du mein König bist, dass ich diese Ewigkeitsperspektive bekomme. Und danke, dass du dieses Gebet erhörst, Herr. Und du siehst uns alle, dass wir manchmal hineingesaugt worden sind in den Geist dieser Welt. Und Herr, da wollen wir auch einen Cut machen jetzt und neu in diese Freiheit treten, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Hilf uns, deine Kultur des Reiches Gottes zu leben in dieser Zeit. Und danke, dass wir geborgen in dir leben und auch sterben dürfen. Dass wir wissen, dass wir in Zeit und Ewigkeit in deiner guten Hand sind. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Thank you.